Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Heute sitzen wir uns ganz entspannt auf der Couch gegenüber, lümmeln sozusagen rum, weil beim letzten Mal hat der Tisch so geknarrt.
Und wir sind du hast heute eine Strickjacke an, ich ein Hemd, wir sind heute.
Das Hosenträger.
Hosenträger habe ich an.
Sehr schön.
Ja, das ist also wirklich so, dass man, wir sind eher so, wie heißt das?
Wir machen heute die Old Daddy Edition.
Die Old Daddy Edition, genau. Ja, das passt tatsächlich.
Sehr schön. Irgendwo hatte ich auch eben noch einen Würfel. Ach, da. Das ist auch die erste Folge nach dem Live-Event. Das ist zwar nicht die erste, die veröffentlicht wird, aber die andere hatten wir ja auf Konserve produziert.
Reden wir gleich vielleicht nochmal drüber.
Vielleicht, also ich bin schlecht drauf, weil dieses Podcast ist eben gerade implodiert, weil der Wein, den ich dir einschenken wollte, korkt.
Eieieiei.
Ich habe das erste Mal, glaube ich, oder das zweite Mal in der Geschichte des Blindflugs eigentlich vorgehabt, die eigentliche Geschichte kommt nach dem Aufdecken des Weins. Ja. Ich habe also jetzt quasi keine Geschichte. Müssen wir ein bisschen improvisieren.
Sonst wird es halt ein kurzes Podcast.
Ja, das ist nicht schlimm. So, eine 6. Oh, da darf ich sogar auch. Guck mal, dann kann ich meine ganze Nervosität noch ausspielen hier. 3. Ich fange an. Pause wird jetzt ein bisschen länger. Ich muss nämlich erst mal einen Wein suchen, den ich dir einschenken kann.
Dann bis gleich. So, meine Lieben, ich sitze jetzt hier schon 1,5 Stunden.
Ein Stück.
Ein Stück.
So, sehr spontan trinken wir jetzt also einen Wein, der hat den schönen Namen Kapital aus der Serie Marxismus vom Weingut Marx, ein Spätburgunder aus dem Jahrgang 2016 von der Nahe. Und das ist so ein richtig dicker Brummer mit 14 Alk. Und der ist jetzt gerade erst rausgekommen, ja, 2016. Also der lag, glaube ich, auch 4 Jahre im Fass. Und er ist auch heute erst mit Paketdienst gekommen. Also ich habe ihm nicht mal die Ruhezeit gegönnt, ganz spontan. Eigentlich wollte ich was drüber schreiben. Jetzt machen wir einen Podcast. Aber ich glaube, das könnte Sascha gefallen. Der Probeschluck eben zumindest lässt mich hoffen. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Bitte ordentlich schwenken. Der hätte bestimmt gerne 2 Stunden in der Karaffe gehabt. Ja. Aber wir machen das jetzt so. Ich stelle fest, ich habe mir ein bisschen zu wenig genommen. Wahrscheinlich muss ich zwischendurch mal los. Also eigentlich war die Idee, dass wir eine kleine kurze Geschichte machen, dann den Wein auflösen und dann die eigentliche Geschichte. Jetzt machen wir die kleine kurze Geschichte und dann gucken wir mal, ob mir noch was einfällt. Ich könnte über die Drecksrinde reden, aber...
Eine Drecksrinde?
Das will, glaube ich, keiner hören.
Das klingt wie was ich nachher noch kurz ansprechen muss, wie Abkürzung.
Ein Rant über den Kork, meine ich natürlich.
Die Drecksrinde.
Ich habe noch was anderes. Und zwar habe ich noch mal eine Mail bekommen zur letzten, also vorletzten Folge. Die Geschichte mit dem Zucker in Rotwein. Mann, hat das eingeschlagen. Ich war irritiert. Es gab doch viele Leute, die das alles gar nicht wussten. Ja. Ich dachte, ich bin Captain Obvious. Also das süditalienische Rotweine. Gut, okay, dass das jetzt auch viel Toskana und so weiter, dass sie alle nachziehen mit oder auch Südfrankreich mit Rotwein, das war mir ja auch neu. Aber folgendes ist die Situation. Ich habe eine Mail bekommen, die ich jetzt in Teilen zitiere, sie ist sehr, sehr lang. Dass ich sie zitiere, liegt daran, also aus einer privaten Mail sozusagen, dass der Kollege am Ende auch geschrieben hat, viele Gedanken und eine Menge offene Fragen, ohne die Erwartung, dass du die beantwortest. Aber manchmal regen dich ja auch Leserkommentare zu neuen Gedanken und Ausflügen in die Weinwelt an, was ich mir dann immer wieder gerne anhöre. Ja. Daraus schließe ich jetzt mal an, dass er sich das Feedback auch anhören mag. Und das geht natürlich nur, wenn ich es teilweise... Die Mail ist nicht so ganz ohne. Du kennst sie, ich habe sie da weitergegeben. Du hast gesagt, genau. Wollen wir das wirklich beantworten, weil sie ist in Teilen auch... Du hast gesagt, er will vielleicht nicht diskutieren, er möchte lieber streiten.
Tja, wer weiß.
Ja. Also ich habe mir das lange überlegt. Ich glaube am Ende, weil gerade der erste Teil ist im besten Falle unhöflich, den lassen wir hier jetzt auch komplett weg. Ich glaube, er ist gekränkt.
So, und wenn das anders sein sollte, dann lass uns daran teilhaben. Also man kommt immer darauf an, wie es bei uns ankommt.
Ja,
wa?
Es ist ja mal so ein Sender-Empfänger-Ding. Ich glaube, er ist gekränkt. Jeder Hörer wird das im Zweifelsfall für sich selber beurteilen. Es geht hier nicht darum, sich jetzt öffentlich zu streiten, um Himmels Willen. Und ich hatte auch überlegt, macht man da vielleicht gar nicht. Also sagen wir mal so, schriftlich beantworten, das wäre zu lang geworden. Das wäre genau. Drei Seiten
gewesen. Ich hätte kurz überlegt, ob ich telefoniere.
Wäre eine Möglichkeit also, gewesen. Aber dann kommt eben dieses Thema bei mir durch, dass ich ja meinen allerersten beruflichen Schritt gemacht habe in der Redaktion. Und da gab es damals immer den schönen Spruch bei den Leserbriefen, hinter einem, der schreibt, stehen 100, die das Gleiche denken und nicht schreiben. Das ist in Zeiten von E-Mail vielleicht nur noch 10 und beim Blindflug vielleicht auch nur noch 5. Aber da dann andere Leute eben auch Fragen zu diesem ganzen Thema hatten, habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt mal hier. Also es geht um verschiedene Themen. Das erste, Blindflug 71, das Thema mit dem verborgenen Restzucker, fühlt sich persönlich angesprochen. Von deiner Einleitung zum Thema italienische Rotweine, weil witzigerweise ein Leser namens Jan, das war in diesem Fall so ein Webmann-Schüler namens Jan, der sowohl Webmann-Schüler Probierpaket als auch Blindflug kennt und dir ab und an schreibt, das ist genau wie bei ihm. Ja, das stimmt nicht ganz. Der andere kannte den Blindflug nicht, aber also der Unterschied ist hier, dass unser Jan, den wir jetzt hier heute haben, das zweite Paket nicht gehabt hat, sondern nur das erste, weil er ist schon eine ganze Weile dabei und das zweite kam ja erst viel später. Aber vor allem, und der einige Primitivos im Keller hat, unter anderem die Edelflaschen von San Marzano, das ist dieser Sessantani. Und das Angesprochensein hörte nicht auf, denn auch wenn ich das nicht so forsch vorgetragen hätte, die Meinung, dass der Sessantani ein sehr lecker Stöffsche ist und mir auch für knapp 20 Euro gut schmeckt, ja, die hätte ich auch. Und nach euren weiteren Ausführungen muss ich wahrscheinlich noch ein paar andere Rotweine im Regal in diese versteckte Süße-Kategorie sortieren. Frage daraus für mich, muss ich mich jetzt schämen? Weiß nicht. Hinweis an dich, euch. Je öfter ihr meint, betonen zu müssen, dass das alles natürlich auch ganz okay sei, desto mehr habt ihr euch vorher unbewusst auf das Eis begeben, das ihr vermeiden wolltet. Eure persönliche Abneigung gegen diese Art Wein könnt ihr da nicht so ganz verstecken. An dieser Stelle habe ich gedacht, scheiße, ich werde das erste Mal in der Geschichte des Blindflugs mich für Äußerungen in einer Episode entschuldigen
müssen. Jetzt bin ich gespannt.
Weil Menschen, die anderen Menschen sagen, es sei ja ganz in Ordnung, was sie trinken, rangieren für mich in der obersten Arschloch-Kategorie.
Haben wir das gemacht?
Ich dachte auch, mein Gott, das ist so arrogant, jemandem zu genehmigen, was er trinkt. Das ist ja ganz in Ordnung, dass du das trinkst. Ja, Heidewitzka.
Aber war das nicht unsere Aufgabe? Und dann,
Ich habe mir die Folge dann angehört. Wir haben es nicht gesagt.
Okay.
Und das ist das, was mich so irritiert. Ja, also ich habe es nicht gesagt. Du hast zweimal gesagt, wenn jemandem süßer Rotwein schmeckt, dann soll er süßen Rotwein trinken. Wortwörtlich.
Ja.
Das ist nicht das Gleiche wie, das ist okay, das ist weit weg davon.
Bleibe ich auch hundertprozentig bei.
Also ich habe gar nichts in die Richtung gesagt. Ich habe am Anfang einmal gesagt, dass ich finde, die Frage, ob jemand ein Weinkenner ist, sich nicht entlang des Zuckergehaltes der Weine, die er trinkt, verhandelt.
Ja.
Und dass das zweimal aufgetaucht ist, lag daran, dass wir dann später diesen Briefwechsel oder diesen Kommentarwechsel unter der Primitivo-Folge zitiert haben. Und da sage ich das dem Kollegen auch einmal. Ich habe nicht gesagt, wer süßen Rotwein ist, das ist in Ordnung. Das habe ich nicht, weil ich es auch nicht meine und weil ich mir da, glaube ich, auch treu bleibe. Jeder trinkt das, was er will. Es ist aber, finde ich, auch so interessant, dass das jetzt schon das zweite Mal ist bei dem Kollegen da unter dieser Primitivo-Folge in der Webmann-Schule, war das ja das Gleiche, dass der auch mir Sachen ins Wort legt. Ich weiß nicht warum, weil wo ich wirklich mal unsachlich, höhnisch und ein ganz klein bisschen unverschämt war, ist diese Riesling über alles Fraktion. Man mussten die Spott von mir ertragen.
Und die haben sich gar nicht so da beschwert.
Im Gegenteil, die haben gejubelt. Sascha saß hier in den Folgen und hat mindestens zweimal gejault und gesagt, oh, das gibt Ärger. Mhm. Ja? Und stattdessen kamen begeisterte E-Mails, die Leute wollten mit mir diskutieren, ob sie noch gemäßigte oder schon dem radikalen Flügel angehörig sind. Ja, dass wir drei Folgen gemacht haben, lag daran, nicht, dass die Leute, die keinen Riesling trinken, gesagt haben, ja, gib ihn weiter, irgendwie, sondern dass die Riesling trinken, gesagt haben, das ist saulustig, bitte können wir das nochmal in etwas mehr Details ausarbeiten. Das ist bei dieser Fraktion der Leute, die gerne halbtrockenen Rotwein trinken, völlig anders. Das ist auch in anderen Kommentaren so durchgekommen. Da ist irgendwie, da sind andere Reflexe am Start. Zwei Fragen treiben mich seit dem Segment nun um. Warum ist es tatsächlich bei Rotwein so, dass wir, da bezieht seine Frau mit ein, einen gewissen Hang zu dieser Kategorie der versteckten Süße haben, wenn wir auf der anderen Seite bei den Lieblingsweißweinen mit trockenen Rieslingen von Molitor, Wittmann und Steinmetz oder dem Rosé aus der Bone Dry Serie von Buhl ziemlich unverdächtig sind, uns da Zucker ins Glas zu holen?
Naja.
Ja, das ist, darüber sprechen wir gerne gleich nochmal. Ich lese erst nochmal ein bisschen weiter vor. Dann geht es ein bisschen über Holz im Wein, das ist nicht so spannend. Zweite Frage, die mich umtreibt, inwieweit ist es eigentlich richtig zulässig sinnvoll, dass ich auch im Podcast oder die Tipps aus der Webweinschule oder dem Blog so weitgehend unkritisch übernehme?
Unkritisch muss man hier mal gar nichts übernehmen. Also, das ist ja erstmal das allererste. Ja. Also schon allein das, was ich trinke, darf man auf gar keinen Fall unkritisch übernehmen.
Beware of fake gurus. Also ganz im Ernst, es ist auch nicht meine Aufgabe, Leuten Wein zu empfehlen. Also das steht auch in allen, also auch in der Webweinschule, auch im Überartikel des Blogs steht, wenn Sie irgendwann feststellen, dass Sie den gleichen Geschmack wie ich haben, dann freue ich mich, Ihr Ratgeber zu sein. Ansonsten sollten Sie hier alles bitte so verstehen. Das ist Entertainment. Ist Entertainment und ausgeschlossen ist vielleicht Wiesbaden. Wiesbaden ist ein Live-Ticker-Verkostung. Da geht es um Weinkritik, aber ansonsten geht es im Blog und auch im Podcast nicht um Weinkritik.
Nicht, sondern darum, was uns schmeckt. Und wenn wir voller Himmel und Flamme für irgendwas sind, dann ist das ja nicht zwingend eine Empfehlung, sondern das, was wir sehr doll mögen. Und wenn das jemand gerne mag und kaufen mag, dann ist das total schön. Freuen wir uns wahnsinnig. Aber wir sind keine Empfehlungsplattform.
Nee, genau. Sind wir nicht. Ja, und er sagt dann, er hätte sich von dem Nero di Troia mit den drei Gambero Rosso Gläsern schon zum zweiten Mal nachbestellt. Das ist der, hilf mir mal, den habe ich dir eingeschickt.
Genau, das war der einzige drei.
Vigna Pedale.
Genau, das war der einzige drei Trauben, drei Dings, Dummster.
Aber er hat 3 Gramm Restzucker, das ist tatsächlich trocken. Das haben wir ja offensichtlich aber dann geschafft, das so zu schildern, dass es da ein Interesse gibt. Und wenn, lieber Jan, dir bisher das noch nicht so passiert ist, dass du so völlig, also da standst und dachtest, was wollen die denn da, dann scheinen wir ja zumindest in der Schilderung unserer Eindrücke so zu liegen, dass wir dir vermitteln, was uns jeweils gefällt und du entscheidest es dann. Aber eigentlich geht's bei der nächsten.
Lass uns doch noch ganz kurz wollen wir das noch ganz kurz mit den Weißen und dem Nicht-Auffälligkeit, weil das fände ich, also bevor, das war jetzt ja gerade, damit die Hörer dann noch dran
bleiben. Ja, okay, also pass auf, hier steht.
Lass es mich sagen, also ganz unauffällig ist das mit Molitor nicht. Also ich liebe, wirklich, nochmal zu sagen, also Felix und ich lieben beide Molitor. Wir trinken das wirklich gern.
Ich lese das jetzt mal vor und das ist nicht abgesprochen. Hier steht gerade 2015, Irziger Würzgarten, Kabi von Molitor, weil meine Frau ihn gerade trinkt.
Weiße Kapsel.
Hinten drauf steht, dieser klassisch durchgegorene Riesling entstammt den berühmten Schiefersteillagen der Mosel, weil dieser Wein tatsächlich überhaupt keinen Zucker hat. Normalerweise steht nämlich hinten drauf, ich könnte jetzt an den Schrank gehen, weil wir wirklich viel Molitor trinken, dieser Riesling mit trockenem Geschmacksbild entstammt den berühmten Schiefersteillagen der Mosel. Denn Markus Molitor hat als einziger Winzer in Deutschland sich von dem gesetzlichen System der trockenen und halbtrockenen Weine verabschiedet. Er macht eine weiße Kapsel auf alles, was er trocken findet. Und eine grüne Kapsel auf alles, was er nicht so ganz trocken findet. Und dann nennt er das eine mit trockenem Geschmacksbild und das andere nennt er feinherb. Und nur die Fruchtsüßen nennt er fruchtsüß oder edelsüß. Man kann tatsächlich sagen, Markus Molitor ist von den 4000 in Deutschland flaschenvermarktenden Riesling-Produzenten, der mit dem höchsten Durchschnittszucker in seinen trockenen Riesling, denn er ist der Einzige, der halbtrockene Rieslinge ganz regelmäßig als trocken deklariert, indem er eben auf diesen Kunstgriff zurückgreift, zu sagen, es sei ein Riesling mit trockenem Geschmacksbild. Insbesondere die alten Reben, Zusatz von der Mosel, die keinen Zusatz haben, sind die von der Mosel. Und die anderen alten Reben heißen alte Reben Saar, sind ganz regelmäßig feinherbe Weine mit 12, 13 Gramm Restzucker, die trotzdem als trocken schmecken, mit trockenem Geschmacksbild deklariert werden. Deswegen kann man tatsächlich sagen, er ist wahrscheinlich der Riesling-Winzer mit dem höchsten Durchschnittszucker.
Und die Weine sind super. Aber wir würden niemals sagen.
Und sie sind Weine für Kenner.
Ja.
Auf jeden Fall.
100 pro. Steinmetz auch.
Steinmetz ist es ein bisschen was anderes. Also generell haben natürlich Mosel-Rieslinge in der Regel den höheren Restzucker, weil sie den niedrigeren pH-Wert haben. Bei Steinmetz gibt es noch was anderes. Er macht ja sowas zum Beispiel wie Windricher Geierslei Sully. Da schreibt er sogar aufs Etikett, dass er mit einem sehr langen Hefelager arbeitet. Beim Hefelager wird durch die Autolyse ganz viel, wir wollen nicht zu nerdig werden, aber da wird Extrakt in den Wein gepumpt, dass die Säure puffert, weswegen man nicht so viel Zucker braucht wie andere zum Säurepuffern, weswegen aber auch der vorhandene Zucker gerne mal ein bisschen süßer schmeckt. Also, und Wittmann, da war ich ein bisschen irritiert, ehrlich, lieber Jan. Warum schreibst du mir das? Du hast doch mit 2 Klicks selber rausgefunden, dass Wittmanns aktueller Gutsriesling beispielsweise 4,9 Gramm Restzucker hat. Wir haben doch ganz lange darüber gesprochen, dass das zwar bestimmt trocken schmeckt und so weiter, das ist aber im Rest Europas eigentlich nicht trocken. Und wir haben auch eine ganze Folge gemacht mit Kollege Lauer, der uns da irgendwie noch eine Mail geschrieben hat, dass Riesling eigentlich fast immer ein bisschen Zucker hat. Aber generell ist es ja auch so, wir reden doch eigentlich über Rotwein. Ja, das wäre so, als würde ich sagen, hey, in meinen Kaffee nehme ich ja auch keinen Zucker. Weißwein ist Weißwein, Rotwein ist Rotwein.
Ja.
Und Roséwein ist Roséwein. Ja. Und vor allem geht es ja auch gar nicht um den Süßegrad. Es geht ja die ganze Zeit eigentlich um was anderes. Und dazu lese ich jetzt noch mal kurz einen Teil vor. Blindflugweinprobe. Für diese Frage gab es ja nun eine prima Gelegenheit, die zu beantworten mit der simultanen Weinprobe. Leider muss ich da für mich feststellen, dass mein Verdacht sich bestätigt hat. Unsere Geschmäcker liegen da doch weit auseinander, als ich das vermutet hätte. Nicht als Kritik, nur als Feedback gemeint. Wir haben mit 4 Personen teilgenommen und waren von der Auswahl nicht gerade begeistert. Den ersten haben wir noch unter Experiment abgebucht. Man will ja auch mal was Neues trinken, was man nicht immer im Glas hat. Okay, vom zweiten und dritten Wein ist dann aber die Hälfte in der Flasche geblieben, denn so richtig mit uns gesprochen haben die nun nicht. Und das wäre ja jetzt alles nicht so wild, wenn man einfach hätte sagen können, das sind jetzt halt andere Stilistiken oder Geschmackskomponenten, als wir die üblicherweise haben. Aber viele der Kommentare von euch oder auch den anderen Verkostern im Stream haben uns in Summe ratlos gelassen. Hat ordentlich Bums, ist halt schwer einzuordnen, wenn wir uns anschauen und eher leicht und wässrig befinden. Schöne Frucht war bei uns vielleicht, ein bisschen Apfel, eher Schorle. Und der große Rote hatte irgendwie so gar keinen Nachhall. Der war kurz nach hinten raus. Ja, also. Ist das nun ein Phänomen zwischen Feinwein-Enthusiasten und Amateuren mit Preislimiten? Nee, Jan, mal ganz ehrlich, das ist einfach ein Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Menschen, die sehr gerne sehr trockenen Wein trinken und Menschen, die sehr gerne nicht so trockenen Wein trinken. Denn
was gar nicht schlimm ist, es ist halt einfach so. Ja, ich weiß, ja.
Das ist immer ein feiner Grad zwischen was gar nicht schlimm ist und was in Ordnung ist. Ja, und so. Ja. Mal ganz kurz, also ob ein Wein Bums hat oder nicht, ist keine Frage des Geschmacks. Man geht ja solchen Diskussionen immer aus dem Weg über die alte Formel de gustibus non est disputandum. Es gibt einen Messwert, der heißt Extrakt. Der wird beim Wein gemessen, indem man den Wein verbrennt und die Asche wiegt. Das ist sehr ähnlich wie beim Mehl. Also es gibt diese weit verbreitete Fehlinformation, Typ 405 sei der Mahlgrad, der Feinheitsgrad. Nee, Typ 405 heißt, es ist Aschegewicht. Du verbrennst ein Kilo Mehl und hast 405 Milligramm Asche. Das sind die Mineralstoffe, die sich eben nicht in Rauch auflösen, während die ganzen organischen Anteile sich in Rauch auflösen. Typ 765 heißt 765 Milligramm Asche auf ein Kilo. Und beim Wein wird es ähnlich gemacht, der wird verbrannt. Aber anders als beim Mehl wird beim Wein das Extrakt als zuckerfreier Extrakt angegeben. Nämlich deswegen, weil Zucker nicht nur Asche hinterlässt, also muss rausgerechnet werden, sondern weil Zucker auch wie Extrakt funktioniert. Ich kann also einen günstigen Wein, ich kann einen extraktarmen Wein, einen leichten Wein ein bisschen aufpimpen mit ein bisschen Zucker. Das wird in Deutschland seit eh und je gemessen. Du musst quasi, wenn du deinen Wein zur Qualitätsweinprüfung anmeldest, so ein Analyseblatt mitgeben und da steht dann auch der Extraktwert drin. Ich würde dir jetzt gerne den Extraktwert von Domaine de l'Horizon geben, damit wir darüber reden können, dass der Wein einfach so viel Extrakt hat, dass er tatsächlich nicht dünn ist. Aber in Frankreich ist es nicht üblich.
Ja.
Wir reden heute mal nur Tacheles. Ja, wir sind heute mal nicht politisch korrekt. Der Grund ist wahrscheinlich, auch wenn das niemand so je zugeben würde, das, was Winzer hinter vorgehaltener Hand lächelnd Nassverbesserung nennen. In Deutschland war früher, neues Weingesetz, neue Klima, bla bla bla, aber war früher auch bei Qualitätswein flächendeckend das Chaptalisieren erlaubt. Das heißt, du konntest Zucker zugeben. Und wenn du jetzt 200 Kilogramm Zucker in einen Tank gibst, ist die Versuchung groß zu sagen, nee, pass auf, ich gebe einfach 300 Kilogramm Zucker und noch ein paar Liter Wasser oben drauf. Da hat sich gleich der Most noch auf wundersame Art und Weise vermehrt. Ja, ja. Was dann aber eben gestreckt wird, ist der Extrakt. Weil du hast eben nur Zucker und Wasser. Das heißt, die übrigen Bestandteile werden dünner. Und dann kann die Qualitätsweinprüfung natürlich entsprechend mal gucken. Der Staat ist nicht dumm. Wir haben, glaube ich, 5 Staatsweingüter in Deutschland. Kloster Eberbach, Staatsweingut Bad Kreuznach. Die haben auch ihre eigenen Messwerte für den Jahrgang. Die wissen, wie die Extrakterwartungswerte sind. Und wenn dann so ein Wein eben mit Mörderviel Öxle und ganz wenig oder mit Mörderviel Alkohol und Co. in die Qualitätsweinprüfung kommt, haben wir ein bisschen chaptalisiert und dann ist irgendwie das Extrakt im Keller. Dann weiß der Qualitätsweinprüfer auch oder dann weiß auch die Weinkontrolle. Beide wollen es ja wissen. Da ist jetzt irgendwie Nassverbesserung im Spiel gewesen. Dieses Problem haben die Franzosen nicht. Im Burgund ist Chaptalisieren auch erlaubt, wissen wir alles und so weiter. Müssen wir jetzt gar nicht eine Wissenschaft draus machen. Am Ende ist es schlicht und ergreifend so, In Frankreich ist es nicht üblich bei der Qualitätsweinprüfung oder bei der sensorischen Prüfung für die DOP, DOC und so weiter, ein Datenblatt mit den Extraktwerten abzugeben. Es ist nicht üblich, den Wein zu verbrennen und das Extrakt zu ermitteln. Als ich also den Önologen von L'Horizon angeschrieben habe, sagte er, ja, das ist ein Deutscher. Er hat gesagt, Felix, danke. Danke auch für die tolle Präsentation, war alles super, aber ich kann dir tatsächlich gar nicht weiterhelfen. Wir haben noch nie für irgendeinen unserer Weine hier das Extrakt bestimmt. Ja. Weil die Weine im Süden so viel Extrakt haben. Wir haben gesagt, Weinkennerschaft geht nicht entlang der Frage, ob süß. Es wird erst dann problematisch, haben wir dem anderen Jan sozusagen hinterhergeworfen, ja, weil er war ja schon weg. Wenn du einen von der Sonne verwöhnten Wein wie einen Côte d'Iron für dünn und sauer hältst, weil er keinen Zucker hat, und da habe ich gesagt, dann mehr Sonne geht ja gar nicht. Und dann hat Sascha auch noch gesagt, doch, ein Stück weiter, Languedoc-Roussillon bei Kalze, genau da, wo der Domaine de l'Horizon herkommt. Ja. Da ist noch, es ist die heißeste Ecke
Europas. Die allerheißeste Ecke.
Da gibt es keine dünnen Weine. Und jetzt ist es einfach ein blöder Zufall. 10 Tage später machen wir dieses Tasting, ja, und ihr sitzt da und findet den dünn und habt viel Primitive im Keller. Dass ihr 4 Leute wart, das kann ich nicht weiter beurteilen. Vielleicht seid ihr alle, habt ihr alle den gleichen Geschmack, oder vielleicht gibt es bei euch 2, die sind dominanter und die anderen mögen da nichts sagen oder so. Das spielt, glaube ich, für das, was wir hier heute zu verhandeln haben, auch echt keine Rolle.
Ja.
Es ist natürlich tatsächlich genau die gleiche Falle sozusagen, in die Jan Eins da getappt ist, dass ein Wein, der wirklich nachweislich nicht dünn ist, als dünn bezeichnet. Entscheidend finde ich eigentlich, dass du mich für diese Feststellung nicht brauchst. Das ist wahrscheinlich eher der Grund, warum Teile deiner Mail nicht so freundlich sind und warum du ja gekränkt bist sozusagen. Weil letzten Endes sind wir mit 200 Leuten spazieren gegangen. Wir sind an einem Rollfeld vorbeigegangen und da hat dann eine 747 gerade mal auf Vollschub geschaltet und 196 Leute haben sich die Ohren zugehalten und gesagt, boah, was für ein infernalischer Krach. Und du und deine Freunde, ihr habt gesagt, das ist doch ein bisschen Rauschen, was soll denn das? Und normalerweise wäre es in so einer Situation eben auch absolut nicht arrogant, wenn einer der anderen Leute dann sagt, sag mal, so richtig gut hören, tu dir aber nicht, oder? Also wir reden ja heute Tacheles. Ich habe keinen Bock mehr auf
den. Ja, ja.
So, jetzt steht der Elefant im Raum und er hört auf den Namen Zucker. Eigentlich ein hübscher Name für einen Elefant. Aber der rennt halt wild durch die Bude und trampelt alles kaputt, weil ja, der ist halt auch in Panik wegen diesem blöden Düsenjet. Und ich gebe auch zu, den Elefant habe ich ins Zimmer gestellt mit Folge 71. Aber im Düsenjet habe ich keine Aktien. Ja, in dessen Cockpit sitzt Capitano Sessantani mit seinem Navigator Monsieur L'Horizon. Da bin ich absolut unbeteiligt. Und deswegen finde ich es jetzt schwierig. Vor 8 Wochen hast du mir einen Kommentar im Blog hinterlassen, dass diese neue Richtung, das war nach der ersten, also nicht du, Sascha, sondern...
Ja, ja, schon klar.
Ja, ja, schon, ja. Dass diese etwas gehaltvolleren Content-Strecken von mir zum Thema jetzt Riesling über alles, die ja teilweise dann wirklich auf 30 Minuten lang sind, sehr lustig werden, sehr spannend werden, dass du die teilweise 2-mal hörst, damit du das alles mitbekommst. Nach diesem ganzen Event hast du jetzt Sascha eine Mail geschrieben oder eine private Nachricht auf Insta geschrieben, dass im letzten Podcast meine Jura-Vorlesung braucht kein Mensch und seine Dating-Geschichte sei sowieso viel lustiger und ob er nicht Lust hätte, mir mal Sessantani im schwarzen Glas zu servieren. Wir haben noch in der Folge gesagt, wahrscheinlich fände ich Sessantani total toll. Wir haben nur ein Gen, um Süße zu entdecken und eine Viertelstunde wird nicht ausreichen. Also ich muss das alles nicht wiederholen.
Aber wir haben auch gesagt, das muss man auch sagen, dass, um sozusagen der Wahrheit die Ehre zu geben, wir haben immer gesagt, wir schenken jeder nur dem anderen was ein, bei dem wir selber das Gefühl hätten, es würde ihm schmecken. Ich würde diese Flasche nicht aufmachen. Das hat was damit zu tun, dass ich es nicht mag. Ja? Also das ist auch gar nicht böse gemeint. Viel Spaß mit dem Wein. Das ist so wirklich, jetzt klingt das ein bisschen arrogant, was wir nicht wollten. Ja.
Aber ich
wirklich,
ja.
Aber das ist wirklich viel Spaß mit dem Wein. Das ist alles schön. Ich würde den nicht aufmachen und nicht einschenken, weil es nicht mein Geschmacksbild ist.
Und jetzt finde ich, genau, kommen wir mal, reden wir noch mal ein letztes Mal Tacheles. Jan, es ist nur Wein.
Um Gottes Willen.
Wir müssen alle mal wieder runterkommen und abrüsten. Jetzt bin ich schon irgendwie, ich psychologisiere jetzt mal lustig vor mich hin, weil es verdammte Axt unser Podcast und wenn wir dazu Bock haben, dann machen wir das jetzt. So, Was ist passiert? Du hast dich über Webmann-Schule und verschiedene Dinge im Rekordtempo in ein enormes Weinwissen irgendwie eingearbeitet. Du hast einen Keller, du machst und tust und alles ist super. Und jetzt ist dieser blöde Vorfall gekommen, dass ich erstmal sage, übrigens, es gibt eine Menge versteckten Restzucker und dann ist genau das passiert, was ich prognostiziert habe, was nicht passieren soll. Und jetzt bin ich, ja, jetzt bin ich der selbstgerechte Schwätzer. Ja, jetzt verabschiedest du dich sozusagen aus dem Kreis der Blindflieger und hoffst, dass ich den Elefanten mitnehme.
Hey, ja, wenn du erstmal bleibst du schön und machst weiter mit uns.
Genau, das ist
erstmal
bleib das Erste. Doch mal, mach mal weiter. Komm, wir kommen jetzt mal alle wieder runter. Ja,
wir trinken halt nur Wein.
Es ist nur Wein. Und was passiert? Und es gibt übrigens noch was, eine sehr gute Nachricht. Diese Düsenjet-Analogie, die stimmt nur in einer Hinsicht. In der anderen stimmt sie nicht. Du brauchst nämlich kein Hörgerät. Du bist nicht körperbehindert. Ja? Das ist einfach eine Frage, welche Erwartungshaltung man an Sachen hat. Und da geht man dann jetzt ran und dann hat man viel Spaß, das zu checken. Weil, ich meine, du kannst mich jetzt natürlich irgendwie verabschieden. Und der Letzte, der es gemacht hat, der hat ja mir eine Mail geschrieben, weil er sich über dich aufgeregt hat. Und als ich dann nicht eingestiegen bin, hat er dann irgendwie unter Absingen schmutziger Lieder uns verlassen und hat noch eine teilweise sehr persönlich werdende Kritik bei iTunes hinterlassen. Das wollen wir ja vermeiden. Nicht, weil wir unbedingt diese iTunes-Stores halten wollen, sondern ist auch schön. Aber weil am Ende ist es doch so, ich glaube, so oder so wirst du sagen, der Abend vor Himmelfahrt 2021 war der Abend, an dem meine Reise durch den Wein nochmal ganz neu begonnen hat. Und Achtung, Arroganzfalle, nicht von vorne begonnen hat. Das würde bedeuten, dass wir dir jetzt absprechen, dass du tolle Erfahrungen gemacht hast. Die sind here to stay, um Himmels Willen. Aber du hast eine neue Perspektive. Zucker, der Elefant im Raum, der Düsenjet, das wird alles bleiben, weil du so engagiert bist. Das kann ich dir gar nicht abnehmen.
Oder auch die anderen. Ich meine, wenn du dir die anderen anguckst, die anderen Kommentare auch, die zu den Weinen dann ja nochmal zu meinem Chardonnay, die haben einfach gebraucht zum Teil nochmal. Ja? Aber das ist ja was immer schön ist. Bleib dabei, guckt nochmal nach, übt, schaut nach, trinkt nach. Manchmal passt es, manchmal nicht.
Ja, ich nehme an, dir ist jetzt gerade nicht nach schlauen Tipps von mir zumute, aber für alle anderen gebe ich mal so. Also wenn Sascha hier an die Schublade mit meinen Weinutensilien geht und den Korkenzieher holt, um seine Flasche aufzumachen, dann liegt da immer noch eine angebrochene Tüte mit Zitronensäuregranulat. Ja. Oben neben dem Kühlschrank die Flasche mit dem Glycerin, das ich eigentlich für das Tannenbaumwasser brauche. Auch davon ist schon mal ein Tropfen im Wein gelandet. Man kann auch mal ein Würfelchen Zucker irgendwo reingeben. Man kann, ja, ich habe auch schon Beeren auslesen mit zu dünnen Gutsriesling gemischt und so. Darüber redet man natürlich nicht. Aber das macht so viel Spaß, sich da auch auf diese Art und Weise mal mit vorzubilden. Weil es geht nur um Wein und es geht uns hier überhaupt nicht darum, irgendjemand zu bevormunden. Hey, komm, wir machen uns hier regelmäßig
zum Nappel
vor 3000 Leuten zum Löffel.
Aber völlig.
Ja, ich weiß gar nicht, wie oft habe ich jetzt eigentlich Weißwein für Rotwein gehalten? 2 oder 3 Mal? Ich weiß es deswegen nicht, weil es mir so egal ist, weil es echt nur um Wein geht und weil es nicht um gekränkte Ehre geht, weil man...
Wir haben halt eigentlich nur Spaß.
Ja, und den Spaß sollten wir behalten. Ich fände es vor allem so spannend, weiter von dir zu hören, wie es jetzt weitergeht.
Und was auch jetzt ich, also wenn ihr dann irgendwann anfängt, richtig leckerer Pinot zu schmecken, sogar, dann sind wir richtig doll, Freunde. Nein.
Doch, genau so viel Spaß muss nämlich sein dürfen, ohne dass es jetzt irgendwie alles
eskaliert. Ich habe heute mit einem guten Freund aus Frankfurt gesprochen, der meinte, Mann, der Bordeaux-Trinker wie Hulle, meinte von, ja, weißt du was, Sascha, so gibt sehr viel Geld für Wein aus, sehr, sehr viel. Weißt du was, Sascha, So langsam schmecken mir auch diese Pinots total gut. Echt, ich glaube, ich mag sie sogar. Das hat aber einfach nur mal 5 Jahre gedauert.
Ja, und es ist, glaube ich, genau das, was jetzt anfängt. Weil ich habe das doch gesagt, ich habe doch auch früher Nero di Troia und Co. auch, ich habe das doch genauso gemacht. Und
ehrlich?
Ja.
Oh, warte, ich muss los.
Ja, Sascha hat das nie gemacht, das stimmt. Aber ich habe das ja auch alles schon erzählt. Das war mir nicht. Mir ist nichts peinlich. Das ist doch eigentlich der Spirit of Blindflug ist eigentlich, dass uns nichts peinlich ist.
Genau.
Und man muss doch nicht jetzt gekränkt sein. Deswegen. Und natürlich musst du um Himmels Willen nicht unseren Empfehlungen folgen. Das ist auch nicht der Sinn dieses
Ganzen. Doch schon. Jetzt Butter bei die Fische. Also ab jetzt ist es so: Jeder, der den hört, kauft auf jeden Fall immer eine Flasche von dem Wein, den wir hier immer. Es wird ein bisschen schwer bei manchen, gebe ich zu.
Aber bei diesem hier zum Beispiel.
So, bei dem, den ich nachher habe, auch. Aber, also egal, es wird immer eine Flasche gekauft für alle, die das hören.
Gut.
Okay. Kein Spaß.
So, das war der Teil. Jetzt haben wir auch so lang und so emotional darüber berichtet. Jetzt können wir uns die Geschichte auch direkt sparen. Es ist alles raus. Es ist hoffentlich auch alles wieder gut.
Das Glas
ist wir freuen gut. uns, Jan, wenn du dabei bleibst.
Ja, du bleibst dabei.
Und du kannst mir ein bisschen was erzählen.
Also wir haben hier viel Extrakt.
Mhm.
Ich brauche echt noch einen kleinen Schluck, sonst kriege ich das nicht.
Ja, ich hole nochmal.
So, wir haben schon wieder Felix, seine Frau im Hintergrund, die wahrscheinlich gerade den Primitivo gesehen hat. Und sagt, das mag das auch schon noch gar nicht. Hast du recht. So, wartet. Also, neuer Ansatz. Viel Extrakt. Ein Rotwein. Eine sehr schöne, kühle Frucht.
Ja.
Die Frucht geht ein bisschen schneller weg. Es bleibt so ein bisschen die Säure mit drin. Ja, die bleibt auch lang. Es hat eine ganz feines Tannin, eine ganz, ganz feine Tanninstruktur nur.
Ja.
Also wirklich sehr, sehr fein. Mhm. Ja, aber es schmürgelt noch so ein bisschen mit dem hinteren Gaumen. Das finde ich gut. Ich würde sagen, das ist ein bisschen älter. Also 10 Jahre dürfte das locker schon sein.
Die Frucht wird so ein bisschen vom Holz gekillt noch so, finde ich so. Also weil du sagst, die Frucht geht weg, finde ich auch. Ich finde tatsächlich das relativ fruchtig, aber nicht süßfruchtig, sondern eher so...
Nee, fruchtig. Das ist genau. Also
rein auf der Aroma. Weißt du, das ist so wie wenn du dieses, kennst du dieses Wasser, was mit, irgendwie mit Kirsche aromatisiert ist, aber keinen Zucker hat? Das finde ich ja auch ein sehr spannendes Thema, das mal zu probieren, wenn man, ja, also so aromatisierte Wässer zum Beispiel, wo du das pure Aroma hast ohne Zucker, finde ich auch eine super spannende
Sache. Aber das merkst du zum Beispiel, dass es hier nicht am Zucker liegt, merkst du quasi hier, weil es die Frucht weg ist, es bleibt halt kein Zucker da, sondern es bleibt halt diese... Diese Säure,
das Holz vor allem und die Säure, Holz,
genau, das bleibt da. Das bleibt auch lange. Ich würde sagen, schon ein bisschen älter, also ein bisschen angereift. Mhm. 10 Jahre dürften es bestimmt sein. Ja? Könnte ich mir vorstellen.
Ist es nicht, aber, das macht es immer so schwer zu beurteilen, sehr langer Holzfassausbau.
Oh, also über 48 Monate.
Lass mich mal kurz überlegen. Das könnten über 48 sein. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ja.
Okay.
Das könnten 5 Jahre, das wären 60 Monate. Ne? Also irgendwo, ich denke mal so irgendwo zwischen 48 und 60 Monaten wird es wohl sein.
Ich wäre so ein bisschen... gefühlt wäre ich so ein bisschen in Spanien.
Dafür, glaube ich, hätte er nicht genug Extrakt.
Also müsste noch mehr sein.
Das wäre dann ja so eine Reserve vom Tempranillo. Ja, das hätte noch mehr.
Also... Ich komme geschmacklich quasi nicht, ich bin mir nicht sicher.
Naja, also wir haben so eine leicht kirschige, relativ präzise Frucht.
Die Kirsche ist klar, ja.
Die ist aber nicht besonders laut.
Ist es Pinot?
Nee. Ja, es ist, Pinot. Ich finde, das ist sogar relativ typischer Pinot.
Da fehlt mir ein bisschen das Blut.
Ja, das stimmt. Das fehlt hier komplett. Also diese rohe Fleischnummer ist gar nicht da. Genau. Das könnte zusammenhängen mit diesem sehr, sehr langen Holzausbau, weil wir haben ja jetzt eher so ein bisschen Zigarrenkiste und Co. Das ist noch sehr dominiert. Das war
so ein bisschen mehr in Spanien. So
aber das ist halt viel jünger, als du dachtest. Es ist Jahrgang 2016.
Okay.
Aber, glaube ich, gerade erst gefüllt.
Oh.
Stell dir einfach mal vor, die Geschichte. Wir haben heute Samstag. Montag fragt das Weingut, ob ich Lust hätte, den Wein zu verkosten. Der kommt jetzt raus. Heute ist er im Paketdienst. Ich habe also, oh jemine, alle Abergläubigen müssen jetzt weghören. Ich habe nicht die Schüttelei irgendwie aus dem Wein rausgeruht.
Der ist nicht 48 Stunden durchgeruht.
Nein, der ist frisch aus dem DPD-Paket. Boah. Ja, ey, wenn der andere Wein Dreckskork, das ist ja... Nee, und ich glaube ja auch nicht so sehr daran.
Nee,
ich auch
nicht.
Also an Füllschock glaube ich, aber nicht an Transportschock. Deswegen, also eventuell ist der auch erst vor 3 Wochen gefüllt, obwohl es Jahrgang 16 ist. Also wirklich lang im Holz ausgebaut. Und ich könnte mir, also meine Erfahrung ist, dass das tatsächlich dann eher noch, vielleicht kommt das Blut noch wieder oder das rohe Fleisch. Hm. Aber im Moment ist da gar nichts von. Das stimmt.
Deswegen hast du
diese schöne, ich finde also dieses Holz sehr gelungen.
Aber dieses Kirschige, ja. Ich bin beim Kirschigen auch eher in Italien gewesen. Hm. Naja.
Was ich finde, was überhaupt keine Rolle spielt, sind 14% Alkohol.
Das finde ich auch.
Das stimmt. Wenn ich dir gesagt hätte, 12,5 hättest du mir das geglaubt.
Ja, das stimmt. So. Sehr schön. Was ist es?
Hast du eine Idee? Deutsch oder nicht deutsch? Es schmeckt gar nicht deutsch, es ist aber deutsch. Hm. Es ist, eigentlich wollte ich einen Blogbeitrag darüber schreiben, aber das ist jetzt alles anders. Es wird mir die Familie Marx hoffentlich verzeihen. Es ist Familie Marx, also Rainer Marx und, jetzt habe ich den Namen seiner Tochter vergessen, wie peinlich der war.
Das macht nichts, komm.
Ein wunderschönes Etikett, oder? Marxismus.
Ist ja geil.
Allerdings Marx ist muss. 2, 3 Wörter.
Ist geil.
Der Wein heißt Kapital. Es ist ihr Herzensprojekt, ihr neues. Sie haben 2 Weine in der Marxismus-Reihe gemacht. der andere, den mochte ich dir jetzt nicht schon wieder, ich wollte dir nicht schon wieder einen maischevergorenen Grauburgunder
geben. Das ist geben. Total nett.
Der andere ist dann ewig lang auf der Maische gegorener Grauburgunder. Da muss ich aber trotzdem mal sagen, die haben diese wunderschöne Idee gehabt zu sagen, der Wein sei, weil er ewig gegoren hat, marxistisch trocken. Das finde ich ist eine sehr schöne Formulierung. Das ist
eine sehr schöne Formulierung.
Aber jetzt haben wir also den
Pinot. Ich finde auch wirklich, das Etikett ist wirklich geil.
Ja,
also auch das Flasche, so erhoben mit den Augenbrauen und sowas. Wirklich großartig geil.
Das Problem ist, ich glaube, das Ding ist teuer, weil es sind 390 Flaschen. Oder 490 Flaschen, muss ich da nochmal nachgucken.
Liebes Weingut, ich nehme 3 Flaschen gerne zusenden. Ich bezahle sie auch natürlich sehr gerne. Aber davon hätte ich schon alleine einfach 3 Flaschen gerne zu liegen, weil es wirklich hübsch ist.
Das ist eine sehr schöne Ausstattung. Ja, ne? Ja, das Weingut macht ein sehr schönes Marketing. Die machen aber eben auch sehr schönen Wein. Das ist also Windesheim an der Nahe. Das sind die, ja, ich nenne sie immer die einsilbigen Burgunderkönige, Marx, Sins, Poss, weil sie alle nur aus einer Silbe bestehen. Stimmt aber nicht ganz, weil eigentlich muss man Kauer und Rheinmann natürlich noch dazu nehmen. Das ist dieses kleine gallische Dorf an der Nahe, die kaum Riesling, aber ganz viel Burgunder machen. Und der, ich mag die Weine sehr und der Kontakt ist nie abgerissen. Ich habe die ja für den Gourmillot verkostet.
Okay,
und sowohl Marx als auch Poss oder so schicken halt jetzt immer mal und sagen, wir würden einfach gerne weiterhören, was sie von den Weinen halten. Und jetzt haben wir also mal hier die Marxismus-Reihe und ich kann Ihnen jetzt so direkt sagen, liebe Familie Marx, geiles Zeug.
Ja. Figo. Also, wir trinken heute einen 1995er Hubert Linier, Maurice Saint-Denis, Premium Cru. Ville Vigne sage ich immer falsch, aber das ist, glaube ich, ein sehr schöner Wein. Ich freue mich da wie Sau drauf. Hab ihn vorhin schon gekostet, der hat nicht gekorkt. Hoffen wir mal, dass er Felix auch schmeckt.
Cheers. Cheers.
Wir trinken erst einen Schluck.
Mmh.
Oder?
Und das schmeckt mir aber spontan sehr gut.
ich habe das vorhin schon einmal korreliert zu Hause, weil ich mir nicht sicher war und dachte, oh,
mmh, lecker. Ja. Ob's groß ist, werde ich jetzt in aller Ruhe, aber lecker ist es auf jeden Fall.
Eieiei. Ich bleib persönlich. Ja? Mmh. Wir legen noch kurz nach, weil wir das letzte Mal natürlich auch nicht richtig aufgehört haben. Ich habe ja eigentlich erzählt, das letzte Mal, also wir bleiben noch kurz bei meiner Dating-Nummer. Das kam ja auch erstaunlich gut an, ehrlicherweise. Ich finde übrigens.
Vor allem wollten die alle wissen, wie der Lamanabalier, wie schreibt man das? Wo kriegt man das?
Genau.
Leute, macht keinen Unsinn.
Und auch Dank an manche Hörer und ihre Frauen, die dann sagten, ich verstehe gar nicht, warum der das überhaupt nötig hat. So, ja, sehr lieb. Hat mich sehr gefreut. Aber ich bin ja sozusagen noch offen geblieben. Also, ich bin noch nicht abgemeldet. Wir haben festgestellt, auch gerade noch mal im Vorgespräch zum Podcast, Männer und Frauen ab 35 haben ein Holzbein.
Ja.
Ja, das wird nicht besser. Also wir haben also alle, ich glaube, alle unser Päckchen zu tragen und das ist also nicht so leicht. Und wenn man dann anfängt, Menschen kennenzulernen, dann stellt man manchmal fest, das Holzbein, das der eine hat, ist größer als das, was man mittragen möchte. Mhm. Ja, dann bleiben wir also noch eine Weile und ich habe neue Sachen gelernt.
Ah.
Ja, du wirst, ich bin, ja, pass auf, ich nehme mein Handy raus. Und zwar, das machen wir kurz und dann muss ich noch eine andere Geschichte erzählen, weil es schön ist. Abkürzung. Jetzt kommst du. Du redest mit, ja?
Mhm.
Du redest mit. DTF. Abkürzung bei Tinder. Wir reden über Abkürzung bei Tinder.
DTF.
Das ist das, was Männer und Frauen sozusagen in ihr Profil schreiben, wenn sie bestimmte Sachen cool finden.
Mhm.
DTF. Down to fuck. Also offen für Sex.
Ah ja.
Das steht dann schon mal gleich drin. ASL. Ist, wenn du ganz kurz wissen möchtest, ja, Alter, Sex und Location. Also wie alt?
Welches Geschlecht und wo wohnst du?
Genau, wo wohnst du? Ja?
Ist für die beiderlei Geschlecht mögen.
420, wusstest du, was 420 ist? 420?
Nee. Okay.
420 ist Kiffen.
Aha.
Ja. Weil ich habe wirklich, also so Sachen, die ich erstaunlich dazu gelernt habe.
420 heißt, ich kiffe gerne.
420 heißt, ich kiffe gerne, ja. Aha. Also wo du sagst, okay, jetzt kommt's, das ist geil. Ja. Also wenn dann da steht Netflix and Chill, was würdest du denken?
Dass man gerne zusammen Fernsehen guckt.
Dass man gerne Netflix und chill. Ja, das stimmt. Von wegen. Das heißt, lass uns abhängen und vögeln. Mhm. Ich habe so empört. Es ist wirklich, es ist absurd, aber tatsächlich sind es Sachen, die findest du auch immer wieder. Also dann liest du das und denkst, hä? Okay. Und dann musst du es, so ein junger Mann wie ich, der muss das dann mal googeln. Und dann kommst du auf und denkst, oh, ach schau an. Ja? Ist ja lustig. LZB heißt, sucht jemand eine Langzeitbeziehung, das ist total lieb und total nett. Wir machen auch nicht so viele, ja. ONS ist klar. Mhm. Ja, das wissen wir.
One Night Stand,
das wissen wir alle, wa? Kiwu?
Mit Q oder mit K?
K-I-K-U. Nee, K-I-W-U, so. Kinderwunsch?
Kinderwunsch.
Habe ich heute gerade jemanden weggeswiped? Bei dem stand, swipen Sie nach links, wenn Sie mit Ihrer Familienplanung abgeschlossen sind.
Okay. Pfusch.
War total hübsch, aber ist, ich meine, ja, 36 und...
Ja, und deine Tochter sucht kein Geschwisterchen.
Genau, sucht kein Geschwisterchen. Ne? FWB ist einfach Friends
with Privileges. Benefit. Oh, with Benefits. FWB,
ja. Genau.
Ja, gut, okay.
Ja. Mhm. Und was ich noch schön fand, machen wir als letztes, und dann kommt noch eine andere Geschichte. AB, absolute Beginner. Ah. Wobei sie schön in der Beschreibung mitschreiben, man sollte dann schnell abklären, ob es jetzt ein Dating-Beginner ist oder ein sexueller Anfänger. Das fand ich ganz süß. Also man lernt nie aus, ja. Und ich glaube, ich lerne noch eine Weile weiter, weil ich glaube, die Holzkrücken sind, die Holzbeine sind auf beiden Seiten, auch auf meiner Seite.
Ja, natürlich. Im Idealfall ist es einfach so, dass man sich an den beiden Holzbeinen zusammenbindet und dann im Gleichschritt super, also im Gegenschritt super durchs Leben geht.
Genau, ja. Das Holzbein zusammenbinden, genau.
Genau, und dann im Gegenschritt.
Die gesunden Beine, das wäre eine schöne Idee.
Ja, darum geht es, glaube ich, oder? Also ich bin da jetzt ein ganz schlechter Ratgeber, vor allem, weil...
Du bist so lange verheiratet.
Lange verheiratet und meine Frau steht da hinten. Nein.
Hi. noch eine andere Sache.
Ja.
Weil es ja so schön ist und weil es eine coole Geschichte dazu gibt und weil ich ja immer denke, manche Sachen muss man so machen, wie sie sind. Ich war ja, das hatten wir noch nicht, wir sitzen ja öfter auch bei mir in meiner schönen Wohnung und ich musste ja wegen Eigenbedarf, muss ich da ja jetzt raus.
Ja.
So. Jetzt war ich ja sehr pissig und nach langem Hin und Her war ich auch bereit, sozusagen mich auf lange Klagen einzulassen und das alles ein bisschen auszudehnen. Mhm. Und hatte auch nicht viel Bock, eine neue Wohnung zu suchen, weil ich da ja gerne gewohnt habe.
Ja.
Und dann denke ich ja immer, bei manchen Sachen ist es total schön, wenn man so Sachen auf sich zukommen lässt.
Jetzt muss man vielleicht noch mal ganz kurz zu deiner Ehrenrettung sagen, dass du kein asozialer Schmarotzer bist, du zahlst eine ordentliche Miete und du sollst ja weichen, damit die 21-jährige Tochter deiner Vermieterin
aus Paris
in der 120 Quadratmeter Wohnung ihr Studium weitermachen kann. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie eine Familie mit kleinen Kindern auf 40 Quadratmeter sitzt und endlich gerne rein will. Also, muss man schon immer nochmal dazu sagen.
Muss man fairerweise dazu sagen.
Na, gut, okay.
Und wir haben da 10 Jahre, 11 Jahre lang gewohnt und haben
und
das
immer
alles
selber. Pünktlich die Miete
und immer alles wirklich schön gemacht und so. 11.
Genau, Achso, weil ich 11. Meine Frau und ich haben eine gewisse Abneigung gegenüber Berlinern.
Die 11 sagen, 11 und Mölch.
Ich trinke Mölch um 11. Das heißt Milch um 11.
Mölch und 11 kriege ich nicht anders hin. Das ist, wie es ist.
Ja.
So, wir trinken die Mölch um 11.
Ja, je weiter im Osten, desto Öl.
Genau. Also, zurück. War es natürlich für mich eine riesen Nummer zu sagen, Berliner Wohnungsmarkt. Jetzt werden alle, wir haben ein paar Hörer in Berlin, die werden wissen, who the fuck, das ist ja nicht, wa? Das funktioniert gar nicht. Und das dachte ich auch. Ich habe zwischendurch einmal auf diese Plattform gesucht und gedacht, okay, verkleinerst dich ein bisschen, brauchst nicht mehr so viel Platz, lebst allein. 75 bis 90 Quadratmeter ist irgendwie nett.
Also allein im Wechsel mit deiner Tochter. Könnte man auch mit ein bisschen weniger rauskommen.
Aber 75 bis 90 Quadratmeter, nett. Eine richtige Größe. Da findest du nichts unter 2000 Euro, was ein bisschen schön ist. Also ich muss ein bisschen in Friedrichshain wohnen bleiben, wegen der Schule meiner Tochter und so. Mhm. Das macht ein bisschen Sinn. Findest du auf den Einschlägenseiten nichts, was irgendwie sinnvoll ist. Also war mir das total zuwider. Und ich war total nervt und war völlig weg. Und dann war es wirklich so, dass über Freunde was kam. Und dann habe ich tatsächlich, als ich es meiner Ex-Frau erzählt habe, gesagt habe, dass ich einen neuen Mietvertrag habe, hat sie zu mir gesagt, ey, Radke, dass du mal so ein Schwein hast, ist unglaublich. Es ist nicht zu fassen. Die suchen auch, sie suchen mit ihrem neuen Freund eine Wohnung und finden nichts, weil es alles zu teuer ist. Mhm. Und Sascha hatte wieder ein bisschen Glück. Und da kommt noch mehr Glück dazu. Pass auf, das wird schön für uns nochmal vielleicht. Ja? Also habe ich habe nichts weiter gemacht, als jetzt mal grob über den Daumen geschlagen, wirklich 5 E-Mails geschrieben. Habe jetzt eine sehr schöne Wohnung. Ich bin leider nicht kleiner, sondern etwas größer geworden. Das war jetzt nicht so geplant. Nochmal 3 Quadratmeter drauf. Aber ist auch fair, finde ich. Ich bin ein großer Mann. Ich brauche viel Platz. Das ist wie beim Tinder mit der Göttlichkeit. Das kann man schon, man kann das schon mal hochspielen, oder? Jetzt bin ich raus bei allen wahrscheinlich. Aber was total geil ist, man muss ja so, ich finde immer, wie gesagt, nochmal, man muss so Sachen nehmen, wie sie kommen. Das kam jetzt mit der Wohnung so und dann habe ich die so genommen. Was jetzt dazu kam, war ja einfach noch viel geiler. Ich bin immer dieser Online, wir haben Corona, da macht man Wohnungsbesichtigung nicht mehr
wie immer,
sondern online.
Per Video, ja, ja.
Genau, und dann Online-Wohnungsbesichtigung, der Vormieter zeigt uns die Wohnung und so und dann erzählen sie kurz über den Keller. Und dann haut der Vermieter zwischendurch kurz raus. Naja, und da ist ja relativ viel Platz, der Hof ist unterkellert. Dachte ich in meinem Kopf. Aha, ist ja spannend. Wie Hof unterkellert. Wir haben raus aus dem Meeting dann irgendwann, dann auf Google aufgemacht. Nee, schon nicht, auf Apple, auf diese 3D-Dings da von Apple. Und ich gucke, aha, Hof, okay, Haus, Hof, Hoffläche, unterkellert. Dann habe ich mit ihm nochmal hin und her geschrieben. Ich glaube, er fand mich auch. Ich glaube, der ist ein Vermieter, die mir hören mehrere Häuser. Der wohnt in Heidelberg. Dem hört auch da ein bisschen was. Ich glaube, der fand mich auch ganz nett, als ich geschrieben habe, ich würde auch mit meinem Weinkeller und sowas vielleicht und so. Ich glaube, es hat vielleicht geholfen, bei der Auswahl der Wohnung mich zu nehmen und nicht jemand anders. Also ich glaube das sehr wahrscheinlich. Also vielleicht habe ich auch ein bisschen angegeben. Auch das mag sein.
Es aber, ist aber wundervoll, oder? Was für Türen das öffnet? Also, neulich mein Zahnarzt mit dem Bohrer in der Hand. Ne? Irgendwie so, ja, sag mal, haben Sie ein paar Weintipps für mich?
Das ist der Hammer, oder? Es ist wirklich.
Ja, also, super.
Und einfach, man macht gar nichts, als man, was man sonst immer macht. Also, sondern nur das gesagt, wie es war.
Ja.
Und gestern habe ich mir die Wohnung live angeguckt. Mhm. Also, Mietvertrag habe ich schon unterschrieben.
Ja.
Haben wir gestern mal dann die Wohnung das erste Mal live angeguckt. Und bin dann runter in den Keller und jetzt kommt's. Der ganze Hof ist unterkellert.
Ja.
Das ist ein alter Luftschutzbunker. Da ist also oben irgendwie 2 Meter Beton.
Konstante Temperatur.
Konstante Temperatur und der ist leer. Und ich könnte ihn haben.
Ja, dann fang doch an.
Ja, ich zeig dir kurz ein Bild. Aber
also liebe Berliner Blindflieger, wenn ihr noch Kellerräume sucht für Wein, wo ist das Friedrichshain?
In Friedrichshain.
Also sag Bescheid, vielleicht machen wir ein Business Case. Vielleicht
genau,
vielleicht machen wir ein Business Case.
Man kann drin stehen und da kann man wirklich was draus machen.
Also die Sicherheit ist immer das Thema.
Das kriegt man aber hin.
Sein Zeugs dann eben auch wirklich sicher da hat, dass die Versicherung das auch in Ordnung findet. Ey, super, wir machen einen Weinkeller.
Ein Blindflug-Weinkeller für ein paar Nerds.
Sensationell.
Ey, oder?
Wo ich immer Kommentar unter diese Folge, wenn ihr Interesse habt, damit wir das wirklich wissen. Weil vielleicht macht man da 20 Abteile, weil ich habe das gerade eben gesehen, da kommst du locker mit 50.000 Flaschen rein.
Ja.
Also 20 Abteile und jedes Abteil 1.000 Flaschen.
Ja.
Dann die Sicherheits- und Klimatechnik. Die Klimatechnik wird billig, weil ist halt gut isoliert.
Genau, ist gut isoliert. Du brauchst wirklich nicht viel machen.
Kommt meine Frau gerade und sagt, was?
Weinbunker.
Genau. Der Berliner Weinbunker.
Blindflug Weinbunker. Aber da kommst du wieder zu dem Punkt, wo du sagst, manchmal müssen Sachen einfach so sein, oder?
Ja, sensationell.
Ey, oder? Und der ist so da, ich hab dann schon mit ihm gesprochen, dass ich Bock hätte irgendwie und der war, ja, total cool und er war und da hatte er echt schon Bock, irgendwas zu machen mit dem Ding, steht ja leer und so.
Lass es uns doch einfach so formulieren. Also der Vorabend des Himmelfahrtstages 2021 20? War für Jan eine Zäsur in seinem Weinleben.
Ja.
Und der 22., wir produzieren gerade wieder vor, der 22. Mai 2021 war für das Blindflugwein-Podcast der Start in eine völlig neue unternehmerische Tätigkeit.
Zum Wohl! Jetzt müssen wir aber noch über den Wein reden.
Ja, müssen wir noch. Und ich sag dir, er ist unglaublich lecker. so diese Megakomplexität, dass ich jetzt noch so super singe über muss man mal im Leben getrunken haben oder sowas, hat sich nicht eingestellt. Er ist immer noch lecker. Ich bin auch sehr weit mit dem großen, großzügigen Schluck. Ich habe das in großen Schlücken genossen. Also ich würde jetzt erstmal sagen, es ist ein Rotwein, wäre meine erste Idee. Ja. Und er ist perfekt temperiert gewesen.
Ja,
finde ich auch. Und er hat eine gar nicht so üppige, aber sehr leckere Frucht. Und er hat schönes Tannin.
Ja.
Ich finde ihn in dieser Tanninstruktur dem Wein, den wir getrunken haben davor, dem Marx, sehr ähnlich.
Ja.
Also nicht nur super seidig, sondern auch mit ein bisschen Bums.
Ja, ja, ja.
Auch die Frucht sozusagen, naja, abwürgend klingt jetzt so negativ, aber es ist tatsächlich so, es ist so ein bisschen in Frucht und jetzt kommt der ganze Rotweinteil. Das ist alles sehr gekonnt, sehr schön und angenehme Säure, die hier in diesem ganzen Kontext gar nicht so eine riesen Rolle spielt.
Nee,
wir sind in der Frucht auch ein bisschen wärmer, also wir sind von der Kirsche her eher in Richtung so irgendwelcher Cassis-Geschichten oder sowas, finde ich. Wobei wir von der Struktur her durchaus, wenn das jetzt ein Pinot wäre, würde mich das nicht irritieren.
Ist ein Pinot.
Ist ein Pinot, ja. Von der Struktur her ist das durchaus Pinot, von der Frucht her ist das ein bisschen wärmer als der Marx. Und rundherum schön. Zwei Weine, die wir gleich nochmal nebeneinander probieren werden.
Freut mich auch total. Es war jetzt total lustig, dass es jetzt tatsächlich zwei Pinose unabesprochen, wie immer mal unabesprochen.
Ja, bei mir
zwei
ja vor allem völlig spontan. Also wirklich schön.
Ja, finde ich auch. Ich bin noch wirklich überrascht. So, weiter.
Wie alt ist der?
Land, wie alt?
Genau. Also ich würde denken, dass er ja nicht, er ist ein bisschen älter als der, den ich gebracht habe. Aber jetzt, das ist ja immer so schwierig einzuschätzen. Jetzt hatten wir ja gerade diesen Wein, der so wahnsinnig lange im Holz gelegen hat, dadurch eine völlig andere...
Ja, ich hätte gesagt...
Ich hätte jetzt, aber 8 Jahre würdest du denken. 8 bis 10 Jahre. Die Frucht ist, es könnte sogar noch älter sein, weil die Frucht ja auch wirklich nicht so super üppig ist. Aber ich würde mal sagen, so irgendwas so 8 bis 10 Jahre. Und Herkunft, tja, haha. Nahe, du hast den Übungswein von Marx gefunden. Also wirklich, das ist genau so ein Thema. Hätten wir jetzt eben Barolo getrunken, würde ich mich wahrscheinlich leichter tun. Aber jetzt hast du so viel im Kopf. Normalerweise würde ich sagen...
Also er ist viel älter.
Ja?
Ja, gut. Viel älter.
Ja, normalerweise würde ich sagen, es kann nicht aus Deutschland kommen, sowas. Aber nun haben wir ja gerade so eine Geschichte gehabt.
Ja, das stimmt.
Ich würde sagen, es könnte einfach ganz klassisch Burgund sein. Ja. Und es könnte ganz klassisch dann, wenn du sagst, es ist viel älter, dann ist es ganz klassisch Burgund. Dann ist das irgendwie, was weiß ich, 97 oder sowas.
95.
Und dann ist das ganz anders, ja. Und ich würde wahrscheinlich eine bessere Figur machen, wenn wir nicht gerade den anderen
gefunden hätten. Du hast eine gute Figur gemacht. Also da müssen wir gar nicht drum. Also ganz klassisch Burgund, wirklich... Echt schön, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Hubert Lignier, Maurice Saint-Denis, Premium Cru, Ville Vigne, 95. Einer der großen Winzer in der Ecke.
Mhm.
Wirklich schön, fand es wirklich toll. Eine lustige, da muss ich noch mal kurz, mache ich ja sonst nicht so oft, aber da kann ich noch mal sozusagen kurz auf diese Winzer nochmal, weil ich das wirklich lustig fand. Hubert, dem es mal quasi gehört hat, hat es tatsächlich versucht, sozusagen mit seinem Sohn Romain, warte mal, ich muss meine Brille kurz absetzen, mit seinem Sohn Ramon, diese Erbschaftsnummer gut hinzukriegen. Ja, und hat dann quasi eine Gesellschaft gegründet, mit der er sozusagen nach und nach seinem Sohn dann die Anteile überschrieben hat.
Und?
Dann ist sein Sohn leider verstorben, 2004 an einem, ich glaube, Tumor, schlimm. Und was ist passiert? Sein Sohn war natürlich verheiratet.
Seine Frau hat das alles bekommen.
Seine Frau und seine Kinder haben das bekommen. Und was ist weiter passiert?
Erbschaftssteuer voll zugeschlagen?
Oder? Nee, noch viel schlimmer. Inzwischen bekommt er nur noch eine Zuteilung seiner eigenen Reben.
Ach so, ja.
Und darf sozusagen, er hat die Namensrechte behalten an Hubert Lignier, aber darf nicht mehr sein eigenes Weingut und seine eigene Dings betreten und sowas. Ja.
Also, die haben sich gestritten.
Böser Erbschaftsstreit, ja. Also alles ging schief, aber er, einer der großen Winzer in dieser Ecke.
Jetzt sag mir bitte, dass es weniger als 100 Euro kostet. Tut es natürlich nicht.
Tut es natürlich nicht. Hat es wahrscheinlich damals mit Sicherheit. Ja? Also die aktuellen Jahre kosten auch über 100 Euro.
Ja.
Aber das ist tatsächlich jetzt... Da müssen wir nicht drum
herum reden. Also liebe Familie Marx, besorgt euch über Lignier, Maurice Saint-Denis, Vivant, Premier Cru, aus 95. Und dann müsst ihr einfach nur sagen, so, wenn ihr euren Wein verkaufen wollt... Hol dir mal irgendwie ein paar Leute ran und dann schenkt ihr die beiden parallel ein und danach seid ihr ausverkauft.
Ja.
Natürlich, das hier ist großes Burgund, wunderschön.
Und aber 95 muss man, also da muss man immer gucken, also der Marx steht da wie eine 1.
Ja.
Ja? 95 sind aber 26 Jahre?
Natürlich. Ich meinte nur so von wegen, wo kann sich das also, mal hin entwickeln?
Sagen wir mal, die beiden nebeneinander ist echt spannend. Und da muss man auch wirklich sagen, wir können das in Deutschland schon langsam. Und ja. Nicht nur Huber oder Becker oder Fürst ja. oder sowas kann das, sondern es können auch inzwischen andere.
Wobei man ehrlich sagen muss, dass ich für den Gourmillon immer geschrieben habe, an der Nahe können sie es nicht so gut wie im Rest der Republik. Ich habe allerdings einen Marx-Wein mal als lobenswerte Ausnahme schon mal.
Das ist jetzt wirklich gut, finde ja. ich. Das ist so. Da kann man also.
Wir werden noch viel Spaß haben heute. Ihr seid jetzt nicht mehr dabei.
Nee, tschüss. Raus. Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein.